bin der Giese. Ich sitze hier mit den Jungs von Captain Borderline, die am 31.03. ihr Wandbild eingeweiht haben an der Stresemannstraße 15. Stellt euch doch einfach mal vor. Wer seid ihr?
Ja, wir sind Captain Borderline. Wir sind ein Künstlerduo, bestehen aus Signal und Shanti. Das sind wir beide. Und wir machen schon seit, sagen wir mal, 20 Jahren, beschäftigen uns intensiv mit Street Art und hauptsächlich so im sozialkritischen Bereich und politischen Bereich. Wir sind also nicht so die Schönmaler, die ihre Fassade schön malen, sondern eigentlich die eher hässlich und böse und angsteinflößend machen, weil wir halt Themen ansprechen, die die Leute nicht so gerne sehen, aber wir geben halt gerne Denkanstöße im öffentlichen Raum.
Okay, euch gibt seit 99. Wie viele Wandgemälde habt ihr denn schon gemacht?
Das ist jetzt eine grobe Schätzung, weiß ich nicht. Irgendwas 200, 100, 200. Man zählt dann irgendwann nicht mehr mit. Das ist ja auch international, man ist auf Reisen, man malt selber organisiert auf Festivals. Viele auf jeden Fall. Sehr viele.
Wie ist denn die Idee dazu entstanden, sozialkritische Wandgemälde zu malen?
Also wir sind beide, glaube ich, schon irgendwie immer sehr politisch, haben sehr großes politisches Bewusstsein und ein soziales Bewusstsein und wir sind irgendwie Menschen, die können nicht so gut einfach die Augen verschließen vor den Sachen, die so geschehen in der Welt und fühlen die halt mit und haben halt irgendwie eine Verantwortung gegenüber der Menschheit und fühlen uns irgendwie, dass man da halt irgendwie was machen muss. Und insofern sind wir da in diese Richtung von Natur ausgegangen, weil wir einfach ein Interesse haben, dass irgendwie die Menschheit irgendwie sich entwickelt und nicht zurückentwickelt, ne?
Genau, und dazu muss man sagen, wir kommen auch beide aus dem Graffiti-Bereich. Also wir waren schon immer sehr anarchistisch und selbstorganisiert, was das angeht. Und wie das im Graffiti-Bereich ist, hat halt überall seinen Namen hingeschrieben, ne? Also viel ich und hier bin ich und hier war ich und hier werde ich sein und hier war meine Crew. Und dann ist man aber älter geworden und wie gesagt, der Shanti hat es gerade gesagt, hat so das Weltgeschehen beobachtet und irgendwann ist uns klar geworden, aber Moment mal, wir sind immer auf der Straße und schreiben da irgendwas hin, dann lass uns doch lieber irgendwie auf zeitgenössische Themen eingehen, wo der Schuh drückt. Und genau, das war alles um die 2000er-Wende, wo auch das Wort Street Art und Urban Art alles noch nicht wirklich erfunden oder groß einsatzbereit war. Und da haben wir dann auf einmal realisiert, oh Mann, wir können ja mit unserer Kunst auf der Straße auch wirklich Leute mit Themen erreichen. Genau, und dann ging das dann langsam los, dass man so aus diesem Graffiti immer mehr in diese, okay, was wollen wir eigentlich sagen? Und bildlich gemalt und Sticker und Plakate und dass wir dann gewechselt sind und gemerkt haben, wow, diese Power, diese Straßenkunstpower, die können wir benutzen, um wirklich Dinge anzusprechen, die uns auf der Seele liegen, ne? Und genau, sowas wie damals der Irakkrieg, halt so Sachen, wo du gemerkt hast, es ist so eine große Ungerechtigkeit, wir müssen dazu was sagen als Künstler.
Wie kommt man denn an so eine Häuserwand, um da ein Wandbild hinzumalen?
Sagen wir mal, also im Normalfall müssen wir immer so ziemlich viel tricksen. Wir müssen denen irgendwie immer so trojanische Pferde reinschieben. Wir zeigen denen dann irgendwie immer so schöne Blumenwandgemälde, die wir gemalt haben und zeigen so eine, wir haben noch einen anderen Bereich, wie wir unser Geld verdienen. Das hat eher mit Fine Art zu tun, mit schöne Sachen malen und sowas zeigen wir dann gerne vor und sagen, ja, das sind unsere Arbeiten, was ja auch stimmt. Und sagen den dann Leuten, ja, das sind unsere Referenzen. Wenn man dann aber freie Arbeiten macht, dann haben sie natürlich keinen Einfluss auf die Skizze. Und es gibt dann halt glücklicherweise immer ein paar gutgläubige Leute, die dann einen machen lassen und die dann danach, wenn das Werk dann draußen dran ist, auf einmal mit großen Augen da stehen und sagen, das war aber nicht abgemacht. Und dann muss man sagen, ja, wir haben gar nichts abgemacht. Sie haben ein paar Referenzen von uns gesehen und ab jetzt ist das Kunstwerk an der Wand. Also so läuft das ganz oft bei uns. Jetzt in diesem Fall hat es leider überhaupt nicht hingehauen, weil wir das sowohl in London versucht haben, wo das Werk eigentlich sein sollte, als auch in Berlin und nicht hingehauen hat. Und bevor das Projekt dann zum Scheitern verurteilt war, mussten wir dann so weit gehen, dass wir tatsächlich diese Fläche uns mieten mussten, weil es einfach sonst anders in Berlin nicht möglich gewesen wäre, Leute zu finden, die sich sowas an die Wand malen lassen. Und dann haben wir zusammen mit so einer Berliner Graffiti-Firma, die Werbegiebel malt, haben wir halt so eine Kooperation gemacht. Die haben uns einen Hausbesitzer rausgefunden, der auch irgendwie so ein bisschen unser Gedankengut teilt und der bereit war und gesagt hat, okay, dann machen wir sowas drauf und ich gebe euch das für einen günstigeren Preis und dies und das. Aber wir mussten es leider, im Endeffekt mussten wir es tatsächlich mieten. Aber das Thema war uns einfach so wichtig, dass wir gesagt haben, das müssen wir machen.
Könnt ihr von eurer Arbeit als Künstler leben?
Ja, wir können tatsächlich davon leben, Wie der Shani schon gesagt hat, wir haben so ein Doppelmodell, wo wir halt auch Aufträge malen und dadurch auch ein bisschen refinanzieren unsere politische, sozialkritische Kunst. Im Normalfall ist diese Kunst jetzt nicht so gut verkäuflich, weil die Themen halt, wie schon gesagt, erstmal schwierig überhaupt an der Hauswand zu bekommen sind. Und dann, ja, ist das jetzt, das ist jetzt auch nicht immer so lustig wie bei Banksy bei uns, sondern wir wollen halt wirklich die Leute damit auch aufregen und treffen, ne, Handlungsimpulse erzeugen. Kurzum, es ist nicht so einfach, von dieser Kunst zu leben, aber jetzt bei dem Projekt haben wir es einfach mal versucht und haben so eine Doppelstrategie. Wir haben im Hintergrund Kunstdrucke gemacht mit demselben Motiv von Assange am Kreuz und die verkauft und damit das Projekt versucht zu refinanzieren. Also das ist jetzt so der Ansatz, was auch Sinn macht, weil die Leute, die das unterstützen, die das gut finden, das Wandbild, können jetzt halt einen Druck kaufen und dadurch, wir verdienen selber als Person gar nichts daran. Das komplette Geld geht für Farben und Hebebühnen und für die Miete drauf. Aber wie gesagt, unsere Arbeitszeit, das kommt aus unserem Herzen und das wollen wir der Welt so oder so geben. Aber genau, als Künstler können wir trotzdem sehr gut überleben. Ja.
Kommen wir zu eurem aktuellen Bild, Collateral Crucifixion. Wie kam es dazu? Also, wie ist die Idee entstanden, das Thema Julian Assange, wie kam es zu dem ganzen Ding?
Also es ging schon ganz am Anfang los, als die ganze Geschichte mit WikiLeaks so losging damals. Das war ja diese ganze Zeit, wo auch der arabische Frühling war und Revolutionen überall auf der Welt. Und man hatte tatsächlich in dieser Zeit, hatten wir irgendwie das Gefühl, dass sich vielleicht wirklich was ändert. Und das irgendwie WikiLeaks war irgendwie so eine erste Institution, wo man das Gefühl hat, die bieten wirklich den Mächtigen die Stirn und die hauen das mal raus. Und man hatte irgendwie das Gefühl, das passiert jetzt und die Welt irgendwie erwacht. Und wir waren fest davon ausgegangen, dass die ganze Welt auf einmal auf die Straße geht und sagt, so lassen wir uns das nicht mehr bieten. Und so haben wir zum Beispiel damals auch zu dem Zeit 2011 war das ja, haben wir so ein großes Festival in Köln auch gemacht, das CityLeaks Festival. Und da haben wir die weltweit besten Street-Art-Künstler eingeladen, zu uns quasi zu kommen und haben denen komplette Freiheit an den Wänden gegeben. Wir haben gesagt, ihr könnt da alle Sodom und Gomorra an die Wände malen, haut Wahrheiten raus, die irgendwie unangenehm sind. Also jetzt ist gerade der Zeitpunkt, wo man diese Sachen anspricht. Das heißt, wir hatten schon damals, irgendwie als es losging, hatten wir schon eine starke Verbindung dazu und sind aber irgendwie immer mehr auch in die Thematik reingerutscht, weil, glaube ich, diese ganze Überwachungsstaat und alles wird irgendwie durchleuchtet, weil es einfach eins der gefährlichsten Themen der Zeit ist. Und sind dann irgendwie an der Thematik immer, haben dann auch für Snowden große Bilder gemalt und Überwachungsdinger und ja, dann irgendwann, als es mit Assange, der war halt in der Botschaft, da war es auch noch, der war ja quasi noch in Freiheit, konnte noch arbeiten, aber als sie den dann da rausgezwängt haben und dann in den Knast gesteckt, dann haben wir irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir mal irgendwie wieder eine Ansage machen. Und dann haben wir sind ja mit Günter Wallraff und solchen Leuten befreundet, haben wir irgendwie so einen Aufruf bekommen, auch dass Künstler und alle sich einsetzen sollten, doch nochmal jetzt gerade. Und dann haben wir uns halt hingesetzt und haben halt diese Grafik erstmal entworfen, um so einfach mal diesen ganzen Prozess, der da geschehen ist, um den Assange einfach mal in einem Bild mal festzuhalten, damit nicht mehr diese ganze Vergewaltiger-Nummer immer davor steht und die Hacker-Nummer, sondern einfach mal sieht, nee, da ist ein Typ, der hat sein eigenes Leben quasi an Nagel gehangen dafür, dass wir alle ein bisschen weiser werden und mehr verstehen und wir haben den halt alle komplett im Stich gelassen, ne? Und der hängt jetzt da und wir Leute denken, der Assange ist ein Vergewaltiger, weil sie einfach zu faul sind, irgendwie mal sich ein bisschen zu beschäftigen mit dem, was der Mann eigentlich wirklich für uns getan hat, ne? Und dementsprechend, wir haben dann versucht, wollten diese Grafik eigentlich erstmal nur so als GIF ins Internet rausschicken und haben dann aber irgendwann hat das so sehr gedrückt, dass wir gesagt haben, die muss irgendwie riesig raus, ne?
Genau, und dann, wie gesagt, war die Idee, das eigentlich in London zu machen. Das ist aber sehr schwierig gewesen oder hat überhaupt nicht funktioniert, weil in London es gar nicht möglich ist, irgendwie ein politisches Wandbild zu malen. Die Engländer sind da einfach noch viel empfindlicher und irgendwie auch unpolitischer und auch die Street Art. Und genau, so ist es dann halt zu Berlin gekommen und das Datum war dann auch von uns taktisch gewählt, weil das natürlich dann kurz vor Ostern total Sinn macht, in den gekreuzigten Assange zu malen. Das war das eine und es waren auch noch ein paar Daten, wie zum Beispiel, dass es das Zweijährige seiner Inhaftierung war, auf die wir hinweisen wollten. die 11 Jahre der Veröffentlichung von Collateral Murder, auf das sich natürlich Collateral Crucifixion bezieht, also quasi das Video, was die meisten Menschen noch kennen werden, wo WikiLeaks halt wirklich die Wahrheit von dem Krieg gezeigt hat, wo die Menschen sehen konnten, okay, das heißt Krieg, dass halt Unschuldige aus der Luft ermordet werden. Genau, und deswegen haben wir uns dann auf dieses Datum, und es war auch noch so eine Art, nicht wirklich Gerichtsverhandlung, aber auch noch so ein Gerichtstermin, der wichtig war zu dem Zeitpunkt, und das haben wir dann alles so gelegt, dass es unserer Meinung nach hätte die Presse aufschrecken müssen. Was aber leider nicht passiert ist.
Könnt ihr das Bild für unsere Zuhörer mal beschreiben und was soll das Bild den Menschen sagen?
Auf dem Bild ist zu sehen der Julian Assange, wie er an ein riesiges Kreuz genagelt ist, auch schon in Jesus-Pose. Also das ist auf jeden Fall definitiv die Anspielung. Das Kreuz ist jetzt allerdings nicht, sag ich mal, so das normale Holzkreuz, sondern das Kreuz besteht im unteren Bereich aus Computertowern und wird dann oben zu Bildschirmen und der ganz obere Teil ist dann so ein Gefängnistower. Das haben wir extra gewählt, weil wir auch nochmal darstellen wollten, wofür er eigentlich gekreuzigt wird. Und er ist ja ein Computerspezialist und hat mit WikiLeaks einen neuen sicheren Briefkasten erfunden für Whistleblower, den es nie gab. Darauf wollten wir anspielen, aber auch auf die ganze Überwachungstechnik, die auch gegen uns und gegen ihn benutzt wird. Und natürlich auf den militärischen Komplex und auf das Gefängnis, in dem er gerade sitzt. Also so muss man sich das Kreuz vorstellen. Da sind auch automatische Waffensysteme dran und Stacheldraht und es sieht alles sehr militärisch aus. Und im unteren Teil des Bildes stehen ganz viele Soldaten, die trommeln. Die trommeln aber nicht auf normalen Trommeln, wie man es kennt, sondern die trommeln auf Ölfässern, auf denen dann die jeweiligen Namen der Ölfirmen drauf gemalt sind, die damals den Irakkrieg mehr oder weniger mit unterstützt haben oder profitiert haben davon. Damit wollten wir zum einen, sag ich mal jetzt poetisch, den Sound des Krieges darstellen. Auch das Ritual, was dahinter steht, dass er gekreuzigt wird unter viel Lärm, weil es ja jeder sehen kann, der hingucken will. Aber auch natürlich zeigen, um was es eigentlich ging in diesem ganzen Krieg. Ne? Dass es ein illegaler Krieg war, der nur geführt wurde ohne UN-Mandat, um im Endeffekt die Ölquellen für Amerika sicherzustellen. Und im Hintergrund sieht man dann halt noch ein bisschen Himmel und Freiheit, aber auch die zurückkommenden Militärflugzeuge und Hubschrauber, die quasi im linken Teil die Silhouette vom kaputten Irak nach rechts im Bild fliegen. Und da sieht man dann die Silhouette von London. Und das halt stellvertretend für, sag ich mal, der Nahe Osten, der zerbombt wurde vom Westen, der sich da halt seine Ressourcen von genommen haben. Genau, das. Und im Hintergrund ist noch eine riesige Sonne, die hinter ihm scheint, um ihn auch nochmal jetzt nicht unbedingt als Heiligen, aber schon als eine Person, die wie Jesus, wenn man dann der Geschichte folgt, sein Leben dafür gegeben hat, um ganz vielen Menschen eine Botschaft zu übermitteln, eine Wahrheit zu zeigen oder auch aufzuwecken und der quasi für unsere Sünden, nämlich unsere Ignoranz und unser Weggucken jetzt gerade für uns am Kreuz hängt und für uns leidet. Und das wollten wir nochmal ganz klar rüberbringen. Genau, und noch ein wichtiger Aspekt, er trägt eine schusssichere Presseweste, also eine schusssichere Weste, wo Presse draufsteht. Damit wollten wir nochmal ausdrücken, dass er auch Journalist oder journalistische Arbeit getan hat, die ihm ja abgesprochen wird. Er wird ja als Spion und Hacker dargestellt und damit zeigen, dass er auch dann stellvertretend das Symbol für Journalismus und Pressefreiheit ist, die da am Kreuz hängt, die da gefährdet ist, die da gerade hingerichtet wird. Und er schwebt ja auch aktuell in Lebensgefahr, das darf man ja nicht vergessen. Er wird ja auch in dem Gefängnis fertig gemacht, bewusst. Genau, das ist so das Bild.
Ist der Prozess gegen Julian Assange ein Prozess gegen die Pressefreiheit? Und wenn ja, warum schweigt die Presse so sehr? Warum ist die Presse nicht so engagiert wie bei anderen Themen?
Ja, das ist halt das Hauptproblem, glaube ich, in diesem ganzen Prozess. Der ist auch alles so unglaublich schwierig. Es ist zum einen die Komplexität und auch einfach die Hexenjagd, die von Anfang an betrieben wurde. Das ist einfach bei so vielen Leuten im Kopf dieses Vergewaltiger- und Hacker-Bild, was damals erschaffen wurde, das ist einfach so omnipräsent, dass die Leute und ganz viele ja, Medienvertreter, die das auch anscheinend immer noch nicht aus dem Kopf rausbekommen haben. Man hat ja jetzt irgendwie bei diesem Nils Melzer, der UN-Beauftragte für Folter, der jetzt überhaupt mal den Anstoß gegeben hat, mal als einziger Mensch, der da wirklich mal neutral reingeguckt hat, ne, was ist denn eigentlich wirklich passiert?
Er wollte sich ja am Anfang gar nicht damit beschäftigen.
Genau, weil er auch voreingenommen war, ne? Und das ist, glaube ich, eins der, zum einen das Problem, also ganz viele Reporter oder Medienmenschen verstehen einfach den Prozess nicht oder sind zu faul, um ihre Hausaufgaben zu machen. Aber zum anderen ist es, glaube ich, und das ist, glaube ich, das viel größere Problem, dass es ein Problem der Angst ist. Weil WikiLeaks halt, glaube ich, ein Thema ist, wo jeder mitbekommen hat damals, wow, okay, da klopft jemand ganz oben an bei der Korruption und bei dem Dreck, der in der Welt geschieht. Und das ist gerade jetzt kein Spaß mehr. Und ich glaube, es haben einfach unglaublich viele Menschen Angst, in irgendeiner Art und Weise damit in Verbindung gebracht zu werden. Weil es halt einfach, ne, das ist halt eine Gefahr für dich als Journalist, wenn du irgendwie schön deinen festen Job hast und blöd und du schreibst dann auf einmal einen zu kritischen Artikel und dann, ne, man weiß ja ruckzuck, wenn der amerikanische große Bruder auch mal nach Deutschland einen Befehl gibt, dann stehen wir auch da im Spalier, ne, und machen das. Und ich glaube, das ist das hauptsächlich große Ding und auch irgendwie so die Entwicklung der Zeit, dass einfach man nicht mehr so gerne die Sachen dahin guckt, wo es weh tut. Es soll irgendwie alles schön und schön weich gewaschen und Leute haben, ja, aber hauptsächlich halt das Problem der Angst, ne?
Das ist für uns auf jeden Fall auch extrem verwunderlich und aufweckend gewesen, wenn man jetzt zum Beispiel gerade feststellt, wie so ein Nawalny von der deutschen Presse, keine Ahnung, irgendwie als Märtyrer und als der große Held und der arme Held, der jetzt in russischen Straflager kurz vorm Tod ist, behandelt wird und man dann entdeckt, wie die eigene stinkende Leiche im Keller so totgeschwiegen wird. Ja, da geht, glaube ich, mittlerweile jeden, der ein politisches Bewusstsein hat, auf, ja, wie befangen der Westen von seiner eigenen Blase ist, dass wir die Guten sind, die Demokratien bringen und wir, sag ich jetzt mal, hier Amerika, Deutschland, Europa zusammen. Und ja, wenn man dann jetzt anfängt, genau hinzugucken, stellt man fest, dass das halt eben nicht der Fall ist. Und wie der Shandy schon gesagt hat, was jetzt gerade passiert, ist ja auch eine Taktik, erstmal den zu entmenschlichen und er ist der Vergewaltiger und der Hacker und ihm alles abzusprechen, was journalistisch ist. Und er ist natürlich jetzt kein typischer Journalist. Er hat eine viel krassere, tiefere und geheimere Sachen ans Tageslicht gebracht, als jetzt der normale Schreiberling, sag ich mal. Und so kann man ja auch verstehen, dass der normale Journalist sich nicht unbedingt in dem widerspiegelt, weil er natürlich viel investigativer und extremer ist. Aber was passiert ist, dass jetzt ja zu sehen ist, was dir als Mensch passiert, wenn du dich mit diesen großen Typen anlegst. Und das sollte ja auch passieren, dass die Leute Angst kriegen und denken, ja, guckt man sich Snowden an, der ist im Exil, guckt man sich Manning an, der hat sein Geschlecht gewechselt, sitzt schon wieder im Knast, Unrecht, guckt man sich Assange an, dann weiß man, okay, wenn ich zu tief gehe, dann das wird mir blühen, weil es gibt kein anderes Beispiel. Und deswegen wird es wahrscheinlich dann auch auf die normale Presse abfärben und sich denken, die Leute werden sich denken, ja, okay, die werden mich jetzt nicht inhaftieren, aber das ist für meine Karriere nicht förderlich, also lasse ich lieber die Hände davon. Und das ist genau die Gefahr, auf die wir hinweisen wollen, weil wenn das die vierte Säule des Staates sein soll, die Presse, dann muss die auch funktionieren und dann muss die da hingucken und dann muss die nachhaken und dann muss der Staat auch ein bisschen Angst haben vor der Presse, weil sonst wird er sich alles rausnehmen. Und das passiert gerade und deswegen ist es so ein unglaublich wichtiges Thema, was die nächsten Jahrzehnte prägen wird, was mit diesem Mann passiert.
Was sogar im Endeffekt ja sogar noch viel wichtiger als dieses ganze Corona-Thema, muss man tatsächlich halt wirklich sagen. Also das eine ist halt ein gesundheitliches Ding, ja, das hat alle, wir können jetzt irgendwie kein Bierchen trinken oder dies und das, aber das andere hat eine, das setzt voraus, wie wir denken, dieses Thema. Das ist wie frei wir denken dürfen, wie sehr wir die Wahrheit sagen dürfen. Und das ist viel schwergewichtiger, als ob man jetzt irgendwo irgendwie ein Bier trinken gehen darf, ne?
Hillary Clinton soll gefragt haben, can't we just drone this guy? Laut ihrer Aussage soll das ein Scherz gewesen sein. Darf man als Politiker solche Scherze bzw. Aussagen überhaupt machen?
Naja, also es ist ein sehr interessantes Thema. Also Hillary legt sich ja gerne Eier da rein, ne? Und die hat ja auch von Assange ein dickes Ei reingelegt bekommen. Also vielleicht bei ihr kann man es vielleicht noch so ganz grob irgendwie nachvollziehen, dass sie irgendwie persönlich ein kleines Wütchen hat. Aber natürlich, eigentlich ist es halt das absolute No-Go, ne, für jemanden, dass du als Präsident, also oder fast Präsident eines Landes, den einen investigativen Journalisten den Tod wünschst, ne? Das ist eigentlich der Wahnsinn und es zeigt eigentlich immer mal wieder, wo denn eigentlich wirklich der Hammer hängt und wie die wirkliche Denke ist, ne?
Scherz hin oder her, wenn man das mal übersetzt, heißt das ja, können wir diesen lästigen Typ nicht einfach killen? Und die war ja nicht die Einzige, die das gesagt hat, ne? Also, ich weiß nicht mehr, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ein paar Leute von der CIA haben ja auch gesagt, können wir den Snowden nicht einfach um die Ecke bringen? Und ich glaube, das ist schon auch eine Ansage, genau, wie diese Herren und Damen da oben auch wirklich denken, ne? Es geht dann, okay, du wirst aufgedeckt, wie du selber Dreck am Stecken hast, irgendwelchen illegalen Mist machst, aber das kommt gar nicht an, dass sie dann denken, ja, okay, was habe ich da wirklich gemacht, sondern wie werde ich denjenigen los, der das rausgefunden hat? Und das ist ja das eigentliche Problem. Und das steckt in diesem Witz ja drinne. Und so werden ja auch Kriege und alles Mögliche geführt. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Und da müsste ja eine breite Bevölkerung irgendwann checken, Moment, wir wählen die Typen, wir bezahlen die Typen. Wir sind eigentlich theoretisch die Demokratie. Wieso sind die nicht transparent? Wieso sind wir transparent? Umgekehrt, das Spiel ist komplett verkehrt. Eigentlich müsste eine Hillary Clinton von 24 Stunden überwacht werden, damit ich habe die jetzt nicht gewählt, aber wenn ich der Bürger wäre, müsste sehen, was diese Person, die ich als mein Führer gewählt habe, eigentlich wirklich macht. Aber der Trend ist entgegengesetzt. Lobbyismus, immer mehr wird für uns versteckt, was eigentlich wirklich passiert. Und das ist halt die Zeitenwende. Und dafür steht auch der Assange. Das war seine Idee, zu sagen, die Führer transparent und wir im Volk nicht transparent. So müsste es sein. Und das ist das Spiel, was gerade läuft. Und das muss man, wenn es geht, irgendwie noch verhindern, weil sonst mit der fortschreitenden Technik wird es nicht gut für die Masse enden.
Glaubt ihr daran, dass Julian irgendwann wieder in Freiheit leben wird?
Man muss ja positiv denken als Künstler und man muss, also wir gehen schon mal stark davon aus. Also sonst könnte ich mir auch vorstellen, wäre es auch schon längst passiert. Sonst hätte man ihn vielleicht jetzt auch nicht schon mal in der ersten Instanz, hätte man das abgewiesen, das amerikanische Gesuch. Sonst hätte man vielleicht damals die Chance auch mal erfasst, ihn irgendwie irgendwo um die Ecke zu bringen oder was weiß ich was. Und ich glaube schon, es gibt Kräfte, die wünschen sich, dass der halt irgendwie im Knast irgendwie am Rad dreht oder verrückt wird oder sich umbringt oder was weiß ich was. Ich glaube, da gibt's sowas, aber ich glaube nicht, dass er im Endeffekt gezielt jetzt getötet wird. Also man glaubt schon, dass er irgendwann das Ganze ein Ende hat. Man weiß halt bloß nicht, wie lange sie ihn da schmoren lassen, ne? Also es soll ja immer noch trotzdem diesen abschreckenden Effekt haben, ne?
Ich glaube auch daran, oder Hoffnung mit Glaube zusammen. Und wenn man jetzt mal pragmatisch denkt, versuchen ja Regierungen quasi immer ihr Best-Case-Szenario rauszuholen. Die gucken jetzt genau, wie groß die Gefahr ist, dass er zu einem Märtyrer wird. Also deswegen ist unsere Aktion auch so wichtig. Sprich, wie viele Leute solidarisieren sich mit ihm? Wie groß ist die Gefahr, wenn wir ihn jetzt wirklich inhaftieren, dass es einfach ein ewiges Ei wird, wo jahrzehntelang Leute weiter demonstrieren? Das will ja kein Staat. Du willst ja keinen Märtyrer. Von daher ist immer noch die Hoffnung, dass sie irgendwie versuchen und denken, wenn sie ihn rauslassen, hat er seine Strafe gelernt und hält die Klappe. Das könnte ich mir noch am ehesten vorstellen. Aber wie gesagt, wir als Künstler müssen und hoffen auf jeden Fall, dass das nicht abbricht, das Thema, und dass sie ihn irgendwann freilassen müssen, weil sie merken, okay, damit kommen wir jetzt doch nicht durch.
Dann habe ich noch eine Frage, die jetzt nicht direkt das Bild betrifft. Und zwar habe ich mir neulich auf einer Arte-Mediathek die beiden Dokumentationen I, Human und 7 Milliarden überwacht angeguckt. Wenn man die zusammen sieht, zeichnet das ein ganz, ganz gruseliges Bild unserer Zukunft. Weil es halt viel um Überwachung geht. Also in der einen Dokumentation in I, Human ging es zum Beispiel um künstliche Intelligenz. Und in 7 Milliarden überwacht war so die letzte halbe Stunde China, Uiguren, so in der Richtung. Was denkt ihr, wie unsere Zukunft aussehen wird?
Ja, ich glaube, da ist jetzt gerade der wichtigste Zeitpunkt, ne? Die ist jetzt gerade noch nicht entschieden, aber gerade sagt die obrige Masse, sagt, wir wollen da lang und wir haben jetzt noch die Chance irgendwie, wenn wir das mal schaffen, das Handy zur Seite zu legen und nicht den ganzen Tag bei Facebook und Instagram irgendwelche Like-Knöpfe zu drücken, irgendwie daran noch was zu ändern. Aber solange wir halt immer weiter symbolisieren oder zeigen, dass wir halt einfach total glücklich sind, immer dümmer zu werden, dann ist das halt unsere Realität, in der wir leider irgendwann aufwachen werden. Ne? Und deswegen kann man nur hoffen, dass das jetzt gerade irgendwie anscheinend irgendwie so aller Trump-mäßig irgendwie so eine Phase ist, wo der Mensch nochmal von dieser ganzen, ist ja auch ganz viel Anforderungen gerade an Menschen. Der muss nachhaltig werden, der muss sich ändern, der muss, da ist ja auch ganz viele Anforderungen, die für sehr einfache Geister sehr schwierig sind. Und die versuchen ja auch so eine Veränderung, dem immer aus dem Weg zu gehen. Aber man kann nur hoffen, dass es einfach jetzt gerade, wie ich schon meinte, à la Trump ist und dann aber wieder ins Gegenteil umkehrt. Und dass die Leute irgendwann merken, ja, also jetzt nur Likes und was weiß ich was, es macht das Leben auch langweilig und dann halt irgendwie erwachen und hoffentlich was tun. Aber das ist jetzt gerade eine sehr, sehr spannende Zeit und jedes Individuum kreiert gerade unsere Zukunft. Ne?
Es kann halt diese mehreren Wege gehen auf jeden Fall Richtung, das wäre dann Dystopie, wenn man jetzt so Richtung China denken würde, wobei viele, das ist ja auch, wie der Shanti schon meinte, wir sind ja in Europa noch relativ kritisch und demokratisch geprägt, unsere Generation zumindest. Von daher glaube ich, so einfach kann ich mir es jetzt nicht vorstellen, sag ich mal, chinesisches System hier einzuführen, weil verschiedene Länder haben auch ganz verschiedene Hintergründe und China war schon immer autoritär und die Menschen da sind das einfach gewohnt und von daher ist es für so einen Staat natürlich viel einfacher, aber mit KI gibt's natürlich auch völlig neue Manipulationsmöglichkeiten. Man merkt ja auch jetzt schon, die Autorität des Staates nimmt zu, jetzt gerade durch Corona. Muss man dann halt gucken, wie der Staat das wieder abbaut, ob er das überhaupt abbauen will, ob der Druck in der Bevölkerung groß genug ist, dass es dann wieder runtergefahren wird. Aber ja, jetzt für uns ist es halt gerade noch der Zeitpunkt, wo die Leute kurz innehalten könnten und sagen, Moment mal, was läuft hier eigentlich? Weil der Trend ist ja eindeutig mehr Überwachung, mehr Kameras, mehr KI, mehr Gesichtserkennung, mehr Internet, mehr Algorithmen, die dich scannen. Also der Trend, wobei auch man dazu sagen muss, in Europa gibt's das Datenschutzgesetz. Also ich bin immer zwischen, dass ich eigentlich schon ziemlich hoffnungsvoll bin für Europa zumindest noch, dass hier das irgendwie gebremst oder irgendwie in eine richtige Richtung sich leiten lässt. Aber ja, es liegt im Endeffekt an uns. Es liegt an den Leuten, die jetzt entweder da mitmachen, hingucken, sich das gefallen lassen.
Europäische oder amerikanisch-chinesische Werte, ne? Das können wir jetzt entscheiden, ne?
Gibt es noch irgendwas, was ihr unseren Hörern mit auf den Weg geben wollt? Irgendwas, was euch noch auf den Lippen brennt, im Herzen liegt?
Also falls es da draußen einen Hörer geben sollte, der eine große Wand zur Verfügung stellen möchte, um solche schockierende Nachrichten, über die wir gerade gesprochen haben, gerne auch mit der breiten Bevölkerung teilen würde, kann man sich wundergerne bei uns melden und wir bespielen dann gerne kostenfrei diese Fläche.
Ja, und jeder natürlich, der sich für den Fall Assange und für die Pressefreiheit interessiert, ist natürlich aufgerufen. Es gibt total viele Kampagnen. Wir sind ja jetzt nur mehr oder weniger ein Künstlerduo, was dazu was gemacht hat, aber der sollte sich mal im Internet informieren. Es gibt Mahnwachen und einfach auf die Straße gehen oder irgendwas machen, irgendwie wieder aktivistisch werden und vor allen Dingen, dass man auch wieder seine Meinung sagt, für was einsteht, auch wenn das vielleicht gerade nicht so angesagt ist und nicht nur Corona als Thema, sondern auch die anderen Sachen im Blick behält. Ja, geht raus, echauffiert euch und setzt euch für was ein, was Sinn macht. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
Und für den Fall, dass da es tatsächlich noch Leute gibt, die dann den Assange immer noch als bösen Hacker oder Vergewaltiger oder Egoman sehen, würde es sich doch einfach mal lohnen, dieses Interview in der Republik von Nils Melzer zu lesen, dem UN-Folterbeauftragten, der den Fall mal richtig geresearched hat. Und dann kann man auch ein klareres Bild über den Fall bekommen.
Dann bedanke ich mich herzlich für dieses ausführliche Interview. Weiterhin viel Erfolg für die Zukunft, auf dass ihr noch viele Bilder malen werdet und Menschen zum Denken anregen werdet. Und das komplette Interview können unsere Hörer auf unserer Homepage buschrufradio.de noch einmal nachhören. In diesem Sinne, Free Julian Assange und für den Erhalt der Pressefreiheit, euer Giese.